NDR Info. Themen des Tages.
Heute nun ist der Jahrestag. Heute, vor einem Jahr, wurde Friedrich Merz zum Bundeskanzler gewählt. Heute ist also Zeit für die Zwischenbilanz seiner Regierung und des Zustands der Koalition. Das Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Außerdem geht es um Razzien bei rechtsextremen Jugendlichen, um ein Schiff im Griff eines Virus und um den FC Bayern, der heute Abend ins Champions League-Finale stürmen will. Diesem Anfang wohnte ein Schauder inne, denn Friedrich Merz erhielt das Amt, das er rund 13 Jahrzehnte lang ersehnte, erst im zweiten Wahlgang. Seine Koalition hatte es sich da schon auf zwei beträchtlichen Schuldenbergen eingerichtet. Einer, weil die Bundeswehr weiter ertüchtigt wird, einer, weil mit Investitionen in die öffentliche Infrastruktur der Konjunkturmotor kurzgeschlossen werden sollte. Angesprungen ist er aber noch nicht. Und so macht sich Frust breit nach einem Jahr in der Koalition und unter denen, die ihre Parteien gewählt haben und bei den anderen sowieso. Birte Sönnigsen mit einem Stimmungsbild.
Zur ersten Kabinettssitzung vor genau einem Jahr spendierte der Chef eine Runde Bier. Friedrich Merz hatte extra ein 10-Liter-Fässchen aus dem Sauerland mitgebracht.
Das ist seit gestern gekühlt und wir werden heute Abend anstoßen auf unsere gemeinsame Arbeit. Und im Vordergrund steht das Wort Arbeit.
Die selbsternannte Arbeitskoalition hat ein krisenreiches erstes Jahr hinter sich. Die Stimmung ist inzwischen deutlich schlechter in der Koalition und im Land. Einige Krisen hat die Koalition selbst verursacht. Die gescheiterte Richterinnenwahl, der Rentenstreit und sie hat zu hohe Erwartungen geschürt und nicht erfüllt.
Die Erwartungen sind groß gewesen. Ich will nicht bestreiten, dass wir daran auch beteiligt gewesen sind, sie zu erzeugen.
Für andere Krisen sind etwa der Kreml oder das Weiße Haus verantwortlich. Doch statt Erfolge ihres ersten Regierungsjahres in den Mittelpunkt zu stellen, bleiben vor allem Streit und Diskussionen in Erinnerung, bemängelt auch der Fraktionsvorsitzende der Union, Jens Spahn.
Das waren Spiralen der Selbstvergewisserung und der Rechtfertigung. Da müssen und wollen wir raus, wieder zur gemeinsamen Arbeit in dieser Koalition.
Schlechte Umfragewerte für CDU, CSU und SPD haben Streit und Abgrenzungsversuche befeuert. Umfragewerte, die auch dem Kanzler Sorgen machen, wie er im ZDF sagt.
Es geht um die Frage, ob die Menschen in Deutschland uns, der Bundesregierung, letztendlich den politischen Parteien der demokratischen Mitte, noch etwas zutrauen und ob wir diesem Anspruch gerecht werden. Und da sage ich ganz offen, ja, wir bleiben hinter diesem Anspruch, auch dem selbstgestellten Anspruch, zurück.
Und plötzlich gibt es Stimmen, die von einem vorzeitigen Regierungsende warnen. Die Begriffe Minderheitsregierung und Neuwahlen geistern durchs Regierungsviertel. Der Kanzler reagiert gestern Abend darauf.
Träume auch niemand von Neuwahlen. Was soll denn danach dabei herauskommen? Glaubt irgendwer ernsthaft, dass ein Land im Wahlkampf inmitten einer solchen Wirtschaftskrise die notwendigen Entscheidungen treffen kann, die wir jetzt brauchen? Nein, wir wollen und wir müssen mit dieser Koalition, die wir jetzt haben, erfolgreich sein.
Erfolg sollen jetzt die seit langer Zeit angekündigten Reformen bringen. Gesundheit, Pflege, Steuer, Rente. Möglichst viel soll noch vor dem Sommer beschlossen oder zumindest auf den Weg gebracht werden. Dabei ist im ersten Regierungsjahr deutlich geworden, wie schwierig das werden dürfte, wo Union und SPD auseinanderliegen. Für Unionsfraktionschef Spahn geht es jetzt vor allem um eins: die Wirtschaft.
Wir brauchen wieder Wachstum. Wir können noch so große Erfolge haben in anderen Politikfeldern. An der Wachstumsfrage hängt auch die Schicksalsfrage der Nation, hängt auch die Zustimmung für diese Koalition. Und deswegen muss das der Schwerpunkt für die nächsten Wochen sein.
Schicksalshafte Wochen für die Koalition, in denen SPD-Co-Chefin Bärbel Baas sicher betonen wird, was für sie im Mittelpunkt steht.
Es geht um gute Arbeitsplätze, es geht um Arbeit, die sich lohnt. Und vor allen Dingen um ein bezahlbares Leben. Das ist unser Maßstab, auch bei allen Reformen, die wir mit auf den Weg bringen.
Heute stand keine große Reform auf der Tagesordnung der 43. Kabinettssitzung. Bier hat der Kanzler diesmal auch nicht mitgebracht.
Kein Frust trinken, das ist sowieso nicht meine Art, das habe ich noch nie gemacht.
Kein Frust trinken, das hatte der Kanzler schon zu Beginn seiner Amtszeit klargemacht. Deshalb gab es heute neben Kaffee, Tee und Wasser nur Dank und mahnende Worte des Bundeskanzlers, dass es zu dieser Regierung aktuell keine Alternative gebe.
Am Nachmittag habe ich mit Dr. Stefan Merz gesprochen, natürlich nicht verwandt mit dem Kanzler. Der Wahlforscher ist Senior Director bei Infratest DIMAP. Das Institut legt Monat für Monat den ARD-Deutschland-Trend vor. Den Kanzler und seine Popularität vergleicht man, außer mit seinen eigenen früheren Werten, wohl am besten mit denen, an denen er sich früher abarbeitete. Schröder, Merkel, Scholz, seine Amtsvorgänger. Wie steht er im Vergleich mit denen da nach einem Jahr?
Ja, zuletzt war ja nur noch so etwa ein Fünftel der Deutschen zufrieden mit der Arbeit von Friedrich Merz. Und damit ist er tatsächlich ähnlich schwach bewertet wie Olaf Scholz im letzten Jahr oder im ganzen letzten Jahr seiner Amtszeit. Gerhard Schröder hatte zwischendurch auch mal schlechte Werte, lag aber am Ende seiner Amtszeit dann doch immerhin wieder so um die 50% Zustimmung. Und dann, ja, Angela Merkel, muss man sagen, spielte einfach ja in einer eigenen Liga. Sie hatte ganz oft Zustimmungswerte von über 60, manchmal sogar über 70. Selbst in den Phasen, wo es mal wirklich gerumpelt hat, denken Sie an die Auseinandersetzung mit der FDP oder später mit Horst Seehofer, selbst da ist sie nie unter 40% Zustimmung gesunken. Also Angela Merkel ist im Moment weit außer Reichweite von Friedrich Merz.
Hat es bei Merz seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr einen erkennbaren Knick irgendwann gegeben, an dem ihm auch frühere Anhänger von der Fahne gingen? Oder sinken seine Werte mit den Werten der Koalition und seiner Ministerinnen und Minister?
Ja, er ist ja im Prinzip schon mit sehr schwachen Werten in das Amt überhaupt gestartet. Also seine Fehler in der Schlussphase des Wahlkampfes und dann eben insbesondere seine 180-Grad-Wende mit dem riesigen Schuldenpaket, das haben ihm schon viele übel genommen, auch gerade klassische Unionsanhänger. Also von daher hatte er einen schlechten Start. Dann liefen tatsächlich die ersten Monate für ihn im Amt dann gar nicht so schlecht. Da kamen die außenpolitischen Auftritte dann auch in Washington dazu. Da sind dann seine Werte tatsächlich ein bisschen geklettert. Aber seit dem Sommer, letzten Sommer, geriet er dann in den Abwärtsstrudel, in dem letztlich die ganze Bundesregierung steckt. Also der Einzige, der da noch rausragt, ist eben Boris Pistorius, der Verteidigungsminister.
Was kritisieren die Befragten konkret inhaltlich an der Regierungsarbeit?
Naja, es gibt natürlich immer wieder einzelne Aufregerthemen oder Punkte, aber letztlich stören sich die Menschen am großen Gesamtbild. Und das ist eben geprägt von einem riesigen Maß an Enttäuschung. Das ist einmal der Stil der Arbeit. Also viele hatten die Hoffnung, dass es nach diesem gefühlten Dauerstreit in der Ampel, dass es da in der neuen Bundesregierung konstruktiver zugehen würde. Aber ja, letztlich geht es um die Sache und das ist unter dem Strich auch das Wichtigste. Viele Menschen haben einfach das Gefühl, dass es so auf wesentlichen Politikfeldern, Belebung der Wirtschaft, Sicherung des Sozialstaats, innere Sicherheit, Zuwanderung, dass es da eben einfach trotz aller Ankündigungen und Versprechungen einfach nicht wirklich vorwärts geht. Und mittlerweile muss man sagen, die Bevölkerung ist nicht nur ungeduldig, sondern sie hat, ein Großteil der Menschen hat mittlerweile auch das Vertrauen verloren, dass es der Bundesregierung überhaupt gelingt, auf diesen Themenfeldern ernsthaft vorwärts zu kommen.
Nun sucht sich abfließendes Vertrauen in die Regierung ja oft eine neue Projektionsfläche für Erwartungen und Hoffnungen. Grüne könnten profitieren, die FDP vielleicht wieder auferstehen. Das BSW bot sich überhaupt als neues Auffangbecken für Enttäuschte an. Und die AfD ohnehin. Wer profitiert von den Rückgängen der beiden Regierungsparteien?
Ja, also der erste und größte Profiteur ist auf jeden Fall die AfD. Da ging es ja auch gleich zu Beginn jetzt der neuen Legislaturperiode nach diesen gesprochenen Wahlversprechen direkt bergauf. Mittlerweile sieht man schon auch, dass die Grünen ein bisschen profitieren können von der Schwäche der Bundesregierung. Bei BSW und FDP tut sich bisher im Vergleich zur Bundestagswahl gar nichts. Im Gegenteil, die sind im Moment sogar eher unter ihren alten Zustimmungswerten. Aber kann sich natürlich mittelfristig auch wieder ändern. Je schwächer die Union wird, es ist immer eine Chance für die FDP, auch wenn sich da derzeit nichts andeutet.
Gibt es nur eine mehrheitliche Ablehnung der Regierung oder gibt es auch eine mehrheitliche Zustimmung zu Alternativen, also zum Beispiel eine Wunschkoalition vieler, die vielleicht auch noch die Chancen auf eine rechnerische Mehrheit hätte?
Ja, da muss man wirklich sagen, da deutet sich nicht wirklich was an. Also jetzt sage ich jetzt mal klassische Koalitionen, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, die sind ja nicht nur ein bisschen, sondern sind ja wirklich meilenweit von rechnerischen Mehrheiten entfernt. Also die Frage stellt sich gar nicht. Koalitionen mit der AfD werden jetzt nicht nur von den anderen Parteien, sondern auch von den Bürgern mehrheitlich abgelehnt. Und dann bleibt rechnerisch einfach nur noch, also zumindest Stand jetzt, einfach nur eine Viererkoalition aus CDU, CSU, SPD und Grünen übrig. Und das kann man nicht anders sagen. Begeisterung löst das so eine Konstellation unter den Bürgerinnen und Bürgern nicht aus. Das wäre jetzt dann eher eine Notlösung, weil einfach nichts anderes Konstruktives machbar ist.
Der Wahlforscher Stefan Merz von Infratest DIMAP. und damit zum aktuellen Regierungsalltag, konkret dem Gebäudemodernisierungsgesetz, das das Gebäudeenergiegesetz aus dem Jahr 2023 ablöst, das Sie wiederum eher als Heizungsgesetz kennen, weil seine Kritiker es immer schon so gelabelt hatten. Bundeswirtschaftsministerin Reiche ist federführend und sie sollte umsetzen, was die Unionsfraktion im Februar so ankündigte: Koalition einig, Heizungsgesetz wird abgeschafft. Darüber habe ich am Nachmittag mit Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann gesprochen. Reden wir nun über einen Referentenentwurf der Ministerin oder ist der inzwischen abgestimmt mit den Ressortkollegen, die was damit zu tun haben, also wohl mindestens Umwelt und Finanzen, geht also so ins Kabinett?
Also dieser Referentenentwurf muss noch durch die Ressorts. Das Bundeswirtschaftsministerium hat mir gerade gesagt, dass es nun gerade angefangen hat, die Ressortabstimmung. Und wie Sie schon gesagt haben, also erstmal sind natürlich die Ressorts dran, die dafür zuständig sind. Am Ende müssen dann im Kabinett aber alle anderen auch zustimmen. Und das soll schon, so sagt es jedenfalls der parlamentarische Geschäftsführer der SPD, Dirk Wiese, am kommenden Mittwoch soweit sein. Und sollte das tatsächlich der Fall sein, dann kann es ganz schnell in den Bundestag gelangen. Und da muss es dann natürlich gelesen und debattiert und beraten werden.
Was ist die neue Logik im Gesetz, wodurch es sich vom Ampel-Gebäudeenergiegesetz abhebt? Anything goes?
Na, so ein bisschen in die Richtung wollte man das, glaube ich, drehen, um sich nun auch ganz klar abzugrenzen von diesem ungeliebten Habeck'schen Heizungsgesetz und ganz viel vor allen Dingen auf Freiheit, auf die Freiheit der Entscheidung setzen. Aber am Ende steht doch tatsächlich, dass Öl- und Gasheizungen immer noch eingebaut werden dürfen, nach Lust und Laune, aber nicht so ganz. So, die hundertprozentige Freiheit gibt es da nicht mehr wegen der sogenannten Biotreppe, so nennt das die Koalition. Und zwar hat man sich da überlegt, dass also den Brennstoffen für Öl- und Gasheizungen schrittweise, deswegen Treppe, Biokraftstoffe beigemischt werden müssen innerhalb der nächsten Jahre. Also 2029 sollen das schon 10% sein und so geht es dann schrittweise hoch, bis 2040 dann 60% enthalten sein müssen.
Wenn man weg will vom grünen Habeck-Gesetz, bedeutet das dann einen Rückschritt im Klimaschutz? Wie sehen das die Grünen, mit denen man das bestehende Gesetz ja vor allem verbindet?
Na, die Grünen sind natürlich sehr, sehr kritisch, weil sie eben sagen, Deutschland verabschiedet sich damit von seinen Klimazielen, bekennt sich nicht mehr ausdrücklich zum Klimaschutz. Auch Verbände, die im Naturschutzbereich arbeiten, sind empört. Manche sprechen davon einer klimapolitischen Katastrophe. Also die Kritik ist groß. Felix Banaschak, der Grünchef, hat zum Beispiel auch darauf verwiesen, dass dadurch eine Kostenfalle drohe für Mieterinnen und Mieter, wenn durch diese sogenannte Biotreppe nämlich höhere Kosten entstehen.
Und wird das neue Gesetz den Markt noch einmal verändern in den kommenden Jahren? Bauherren umstimmen, die Energieberater zum Umdenken zwingen oder sind die Trends seit 3 Jahren im Grunde klar auf Wärmewende gerichtet?
Na, ich glaube, die Hersteller von Wärmepumpen gucken eigentlich ganz zufrieden auf ihr Geschäft und brauchen da keine allzu großen Veränderungen mehr. Freuen können sich jetzt natürlich die Hersteller von Biobrennstoffen. Ich glaube, da ist die Freude ziemlich ausgeprägt. Aber was es aber am Ende für Mieterinnen und Mieter und Vermieter und Vermieterinnen heißt, das ist nochmal dahingestellt. Also die Bundesregierung hat sich ja da überlegt, dass man die Kosten, die Mehrkosten, die entstehen, durch diese Biotreppe zumindest teilt, also dass auch die Vermieter einen Anteil tragen sollen. Und das wiederum könnte natürlich zur Folge haben, dass dann Vermieter auch eine Motivation sehen, sich von fossilen Heizungen am Ende doch zu trennen und vielleicht doch lieber eine Wärmepumpe einzubauen.
Hauptstadtkorrespondentin Anne-Kathrin Mellmann. Die Jugend wird rechter und Rechtsextreme werden jünger. Keine neue Erkenntnis, aber immer wieder erschrecken junge Gruppen, meist online vernetzt, die Gewaltfantasien und Neonazi-Positionen verknüpfen, austauschen und bisweilen auch zur Tat schreiten. Seit heute früh setzt der Staat ihnen massiv etwas entgegen. 2 Gruppen stehen im Fokus von Razzien in mehreren Bundesländern. Hier im Norden unter anderem in Celle, Braunschweig, in den Landkreisen Cuxhaven, Goslar und Helmstedt. In Rostock und im Kreis Vorpommern-Greifswald. Bei wem man gesucht hat, wonach gesucht wird und welche Gefährlichkeit man hinter den 2 Gruppen vermutet, schildert Gabriele Intemann.
Die Bedrohung der Demokratie durch Rechtsextremismus müsse sehr ernst genommen werden, erklärte Bundesjustizministerin Stefanie Hubig. Gewaltbereite rechtsextreme Gruppen hätten besonders unter jungen Menschen Zulauf. Die SPD-Politikerin spricht von einer gesamtdeutschen Gefahr und verweist darauf, dass die Razzien in 12 Bundesländern stattfinden. Hubig bezeichnet Rechtsextremismus als die größte Gefahr von innen in Deutschland. Die Ermittlungen richten sich gegen 36 Jugendliche und junge Erwachsene. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder der rechtsextremistischen Jugendgruppen Jung und Stark sowie Deutsche Jugend voran zu sein. Einige der Beschuldigten sollen laut Ermittlern politisch Andersdenkende überfallen haben. Außerdem sollen sie gemeinschaftlich Menschen angegriffen haben, die sie für pädophil hielten.
Sie hören die NDR-Info-Themen des Tages. Ein Kreuzfahrtschiff liegt vor Westafrika und hat ein gefährliches Virus an Bord. In der fraglichen Variante ist es von Mensch zu Mensch übertragbar. 2 Besatzungsmitglieder der Hondius und eine Kontaktperson einer an Bord verstorbenen deutschen Passagierin wurden von Bord geholt. Die Kontaktperson soll nach dem Flug von den Kapverden nach Amsterdam am dortigen Flughafen von der Feuerwehr abgeholt und am Abend in die Düsseldorfer Uniklinik gebracht werden. Gestern hatte die spanische Regierung der Hondius erlaubt, die Kanaren anzulaufen, gegen den dortigen Widerwillen, wie Julia Macher berichtet.
Allen Protesten der Kanarenregierung zum Trotz, die MV Hondius hebt Anker und nimmt nach tagelangem Warten vor den Kapverden Kurs auf Teneriffa. An Bord ein eingeflogenes niederländisches Ärzteteam und mehr als 140 Passagiere, viele von ihnen besorgt und verunsichert. 3 Mitreisende sind bereits mutmaßlich am Hunter-Virus gestorben, 2 werden in Krankenhäusern behandelt, 3 Erkrankte hat man in die Niederlande ausgeflogen. Der Rest der Passagiere zeigt bisher keine Symptome. Am Samstag soll das Kreuzfahrtschiff auf Teneriffa anlegen, in Granadilla de Arbona, einem kaum benutzten Nebenhafen. Dort gehen die Passagiere von Bord und können nach einer Untersuchung in ihre Heimatländer zurückreisen, so die spanische Gesundheitsministerin Mónica García. Alle ausländischen Passagiere werden nach einem europäischen Zivilschutzprotokoll in ihre Heimatländer zurückgeführt. Sowohl für die medizinische Behandlung wie auch für den Transport wird es Schutzvorrichtungen geben, die jeden Kontakt mit der Bevölkerung vermeiden und auch das medizinische Personal schützen. Wie lange die internationalen Passagiere dann in Quarantäne bleiben müssen, obliege deren Heimatländern. Eine Infektion mit dem Hunter-Virus kann zu schweren Atemwegsproblemen, hohem Fieber und Nierenversagen führen. Da es weder Impfungen noch spezielle Medikamente gibt, müssen Patienten so schnell wie möglich klinisch betreut werden. Trotzdem sei die Gefahr für die Bevölkerung bei Einhaltung der Sicherheitsprotokolle gering, betont José Antonio López Guerrero. Je virulenter ein Virus ist, desto unwahrscheinlicher ist die Gefahr einer Pandemie, weil er dann eine geringere Möglichkeit hat, sich auszubreiten. Die Viren mit der größten Pandemiegefahr sind diejenigen, die sich auch zwischen asymptomatischen Personen ausbreiten, wie wir das beim Coronavirus erlebt haben oder bei Grippeviren. Das Hunter-Virus ist kein charakteristisches Pandemievirus. Dennoch, die Verunsicherung ist groß. Auch deswegen hatte die Kanarenregierung zunächst gefordert, Passagiere und Crew von den Kapverden aus zu evakuieren. Die spanische Zentralregierung kommt entgegen dieser Forderung einem Hilfsgesuch der Weltgesundheitsorganisation nach. Man sei aus humanitären und rechtlichen Gründen zur Aufnahme verpflichtet.
Und die Weltgesundheitsorganisation WHO hat nun mitgeteilt, dass es sich in 3 Fällen auf dem Kreuzfahrtschiff MV Hondius um die sogenannte Andes-Variante des Hunter-Virus handelt und die sei von Mensch zu Mensch übertragbar. Was bedeutet das jetzt für die Menschen an Bord, aber auch für uns hier in Deutschland? Dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Nils Walker aus der NDR-Info-Wissenschaftsredaktion. Nils, was ist über diese Variante bekannt?
Also wir wissen, sie kommt in Südamerika vor und es wurde beobachtet, dass sie von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Allerdings nur bei wirklich engem Kontakt. Also wie eng dieser Kontakt aber auch sein muss, das wissen wir schon nicht mehr so genau. Also Sex, Küssen zum Beispiel, ja schon, das ist eng genug. Aber wir wissen nicht, ob auch ein weniger enger Kontakt reichen würde. Wir wissen übrigens auch nicht, ob die Menschen an Bord dieses Schiffes eigentlich sich untereinander angesteckt haben oder ob sie die Infektionen zum Beispiel von Mäusen oder Ratten haben.
Macht diese Variante denn dieselben Beschwerden wie das, was wir in Deutschland schon kennen?
Nee, tatsächlich sind die Beschwerden anders. Die Hunter-Varianten, die wir in Deutschland haben, die gehen vor allem auf die Nieren. Die lösen wirklich richtig extreme Schmerzen aus. Sie sind aber kaum tödlich. Die Andes-Variante ist anders. Die geht vor allem auf die Lunge. Es kommt zu Atembeschwerden und eventuell auch zu Lungenversagen. Die Sterberate ist nach allem, was wir wissen, auch schon höher als bei den Varianten, die hier bei uns in Deutschland vorkommen.
Nun wird ja eine Frau von diesem Kreuzfahrtschiff nach Deutschland gebracht. Bedeutet das für uns eine Gefahr?
Nein, davon ist nach aktuellem Stand nicht auszugehen. Erstens, diese Person, die Frau, die nach Deutschland kommt, die ist asymptomatisch. Das heißt, sie ist gar nicht krank, sie zeigt keine Symptome. Sie soll auch nur vorsorglich untersucht werden, hat die Uniklinik in Düsseldorf mitgeteilt. Und wir wissen auch noch nicht mal, ob diese Frau überhaupt infiziert ist. Das muss man jetzt erstmal rausfinden. Aber selbst wenn, sie wird unter sehr, sehr strengen Quarantänebedingungen eingeflogen und untersucht. Und das Virus ist ja auch nur bei sehr engem Kontakt übertragbar. Das lässt sich mit modernen Methoden ganz gut handeln.
Vielen Dank, Nils Walker aus der NDR Info Wissenschaftsredaktion. Ein Spiel und ein Sieg trennen den FC Bayern, der die Meisterschaft ja schon hoch überlegen gewonnen hat, vom Einzug ins Champions League Finale. Das Hinspiel in Paris war ein unvergessliches Tore-Spektakel, wobei die Bayern heute Abend in der heimischen Arena nach dem 4:5 eben vom Anpfiff an einem Rückstand hinterherlaufen. Patricia Gabor schildert, wie die Bayern im Sturm und in der Abwehr PSG in Schach halten wollen.
Darauf warten, dass es endlich losgeht, das ist wohl der schlimmste Teil des Tages vor dem Halbfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain. Aber der Zeitplan der Bayern ist sowieso eng durchgetaktet, sodass zumindest niemand in den Däumchendrehmodus rutscht. Einer der Programmpunkte heißt Aktivierung, lockere Laufeinheiten, um den Körper auf die Partie einzustellen. Dazu Rapmusik, die über den Trainingsplatz schallt. Während die Spieler versuchen, das Hirn freizuhalten, schwirrt Trainer Vincent Kompany bis kurz vor Anpfiff aber schon noch eine Aufgabe im Kopf herum.
Da bist du immer bis letzten Moment auf der Suche, auf was der richtige letzte Satz sein kann für die Mannschaft, damit die dieses 1% beeinflussen, dass du dann auf diesem Moment noch kannst, damit du das noch findest.
Das letzte Prozent herauskitzeln mit den richtigen Worten, jetzt darf Vincent Kompany ja wieder mit in die Kabine. Beim Hinspiel war er gesperrt. Und vielleicht ist es genau dieses letzte Prozent, das die Bayern für den Einzug ins Finale brauchen.
Patricia Gabor aus München am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Mittwoch.